NDR Info. Redezeit.
Ich bin Andreas Kuhnt. Guten Abend. Das Thema heute in Ihrer Redezeit. Der Traum vom perfekten Körper. Wann wird Fitness zur Obsession? Die kostenlose Telefonnummer zum Mitreden, nicht mitrennen, aber mitreden und Fragen stellen ist auch heute die 08000 4417 77 08000 4417 77. Wir fragen heute: Der Traum vom perfekten Körper, wann wird Fitness zur Obsession? Vielleicht haben Sie ja eigene Erfahrungen gemacht, vielleicht sind Sie auch auf dem Fitness-Trend unterwegs. Was tun Sie da, was tun Sie möglicherweise auch über Ihre eigenen Kräfte hinaus? Haben Sie schon mal festgestellt, dass Sie da an Grenzen gekommen sind? Darüber wollen wir heute reden mit Ihnen. Klar, der Traum vom perfekten Körper, der begleitet uns ja alle irgendwie, aber wann wird Fitness zur Obsession? Statistiken besagen, fast 8 Millionen Deutsche stemmen regelmäßig Gewichte und strampeln sich auf Steppern oder Ergometern ab. Bodybuilding und Krafttraining sind sogar kurz davor, heißt es, Fußball als beliebteste Sportart den Rang abzulaufen. Dass viele Menschen etwas für ihre Gesundheit tun wollen, das ist ja zunächst mal eigentlich eine recht gute Nachricht. Woher aber kommt die Bereitschaft, sich immer härter zu fordern und nach Rekorden zu jagen?
Ich bin in einer Laufgruppe. Mir macht Spaß, mit den oftmals jüngeren Leuten zusammen zu laufen. Aber so einen besonderen Stressanspruch oder was auch immer habe ich persönlich nicht.
Eitelkeit? Ich weiß es nicht wirklich. Ich habe dieses Problem nicht.
Also ich könnte mir vorstellen, dass es bei manchen schon etwas zwanghaft ist. Aber für viele mag es durchaus auch gesund sein, also wenn sie es nicht übertreiben.
Also wenn man jeden Tag mehrere Stunden macht. Oder wenn einer stundenlang joggt mit hochrotem Kopf und schon kurz vorm Umfallen ist, das muss nicht sein.
Ja, das glaube ich ist schon sehr, sehr individuell. Wenn man nicht mehr ohne kann, dann ist es nicht mehr gut, wie mit allem.
Die berichten eben halt, dass sie sich am Anfang zwingen mussten und hinterher aber gar nicht mehr ohne konnten. Manche haben das, glaube ich, so verinnerlicht. Da gehört das einfach wie Zähneputzen dazu.
Der Traum vom perfekten Körper. Wann wird Fitness zur Obsession? Wie steht es bei Ihnen mit der Fitness? Was tun Sie möglicherweise auch täglich? Laufen Sie, gehen Sie ins Fitnessstudio? Machen Sie andere Sportarten? Wie machen Sie andere Sportarten? Alles das wollen wir zu Beginn des Jahres mit Ihnen besprechen. Bei uns in der Redezeit die kostenlose Service-Telefonnummer zum Mitreden ist die 08000 4417 77 08000 4417 77. Gerade zu Beginn des Jahres haben sich ja wahrscheinlich viele von Ihnen auch vorgenommen, ich mache ein bisschen was mehr für meinen Körper, werde mehr Sport treiben. Wie gehen Sie damit um? Wie wollen Sie damit umgehen? Die ersten Meinungen zur heutigen Sendung hat Thomas Christus für uns gesammelt und jetzt sind Sie dran. 08000 4417 77. Professor Uwe Tegbur ist Direktor des Instituts für Sportmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover. Schönen guten Abend, Herr Professor Tegbur.
Guten Abend.
Heute schon gelaufen?
Ja.
Oh, ein echter Sportler. Ist das bei Ihnen Obsession oder ist das so, wenn Sie sagen, oh, ich habe jetzt gerade mal Lust, dann laufe ich los?
Ich nehme es mir schon vor. Es hat ja heute ziemlich stark geregnet und da ist es einfacher, wenn man sagt, jetzt mache ich es mal. Aber das Wohlbefinden ist natürlich dann gigantisch, wenn man es hinter sich gebracht hat.
Wie sieht es denn überhaupt aus bei uns? Weil es wird ja mal wieder gesagt, die Deutschen sind im Grunde viel zu dick, die machen viel zu wenig Sport. Jetzt sagen wir, wann wird Fitness zur Obsession? Gibt es da irgend so eine Schwelle, die Sie selber auch kennen oder die Sie beobachtet haben bei vielen Menschen, dass man sagt, okay, bis zu einem gewissen Punkt ist es okay, aber darüber hinaus wird es dann also auch schon schwierig?
Na, die Vielzahl der Deutschen bewegt sich zu wenig, ob jung oder alt. Dann gibt es einen kleineren Prozentsatz, so zwischen 10-20%, die jetzt sozusagen die regelmäßige Aktivität auch so wahrnehmen, wie man sich so vorstellt. Also ideal so für Gesundheit, Wohlbefinden, sagt man ja so 5-mal mindestens eine halbe Stunde in der Woche. Etwas mehr bringt auch mehr an ausdauernden Aktivitäten und so 2-mal in der Woche Kräftigungstraining. Das ist so das Optimum, was man so für seine Gesundheit tun kann. Wenn es darüber hinausgeht, ist ja oft zielgerichtet. Das heißt, man nimmt sich was Besonderes vor, weil man will stark abnehmen oder man will eine bestimmte Leistung erzielen. Und das sind dann möglicherweise die Punkte, wo es dann zu viel werden könnte.
Professor Dr. Stefan Selke von der Hochschule Furtwang, dort tätig an der Fakultät für Gesundheit, Sicherheit, Gesellschaft, das Lehrgebiet gesellschaftlicher Wandel, gleichzeitig Autor des Buches Live-Logging, wie die digitale Selbstvermessung unser Leben verändert. Auch Ihnen schönen guten Abend, Herr Professor Selke.
Ja, guten Abend.
Auch an Sie die Frage, heute schon Sport gemacht?
Ich würde es nicht als Sport bezeichnen, aber ich bin durch den Schwarzwald gelaufen, eine Stunde wie jeden Morgen eigentlich. Ui. Ich würde es aber nicht als Sport bezeichnen, das ist einfach nur eine Art von Meditation.
Also aber auch so ein bisschen schneller gelaufen, oder?
Nein, ich laufe mit solchen Nordic Walking Stöcken. Und ich beuge da Rückenschmerzen vor eigentlich und dabei hole ich noch Brötchen und ich verbinde so einiges damit.
Oh, das hört sich aber ja schon nach gesunder Bewegung auf alle Fälle an. Ihre Beobachtungen, wie sieht es bei uns in Deutschland aus? Warum sind möglicherweise doch viele Leute davon betroffen, dass sie das übertreiben mit der täglichen Bewegung?
Naja, ob sie es übertreiben, weiß ich nicht. Obsession ist jetzt schon ein starkes Wort, aber es ist schon ganz klar.
Wir wollten ein bisschen provozieren.
Ja, das ist immer gut, provozieren, aber ich denke schon, dass die Körperbetontheit, Gesundheit und dieser Fitness-Trend schon auch mit gesellschaftlichem Wandel zu tun hat, dass wir uns nicht mehr einfach nur über, zum Beispiel wie das früher der Fall war, über unsere Arbeitsleistung vermarkten, sondern eben jetzt auch mit äußeren Attributen, also gesund aussehen, fit wirken und so weiter. Da hat sich tatsächlich was verändert, um uns fit zu machen für neue Märkte, die immer kompetitiver werden. Also Stichwort Wettbewerbsgesellschaft, da würde ich jetzt vielleicht als ersten Aufschlag den Trend hin verorten.
Das heißt, wir müssen heute einen sportlichen Körper haben, um auch beruflich erfolgreich sein zu können, um in dieser Gesellschaft Anerkennung zu finden.
Nein, aber das ist die Illusion, dass man, wenn man genau diese Attribute zeigen kann und dieser Effizienzillusion, die ja mit Sport und vermessenem Sport vor allen Dingen einhergeht, dass man dann Vorteile hätte. Und ich würde gleich am Anfang vielleicht die Frage aufmachen, was ist eigentlich mit den Sportarten, die im Kopf ablaufen? Also wenn wir über Sport reden, dann gibt es ja auch Sportarten, die ganz still und leise sind. Schach, denke ich. Ich denke zum Beispiel an Schach. Mhm. Das ist auch eine Sportart. Und die Frage ist, warum jetzt genau diese Sportarten, die man so äußerlich sehr stark wahrnehmen kann, wo dann Schweiß fließt und so weiter, warum die gerade so im Kommen sind.
Uwe Techbo, haben Sie eine Erklärung dafür?
Ich glaube, ein Punkt ist tatsächlich, dass vor allen Dingen bei den männlichen Trainierenden, dass man tatsächlich nach Muskel und tollem Körper strebt und da so ein Ideal vor sich hat. Und das trifft sowohl jetzt Junge, wie bei uns zum Beispiel Studierende, wie auch 40-, 50-Jährige. Aber im Prinzip, das ist ja so nicht die Mehrheit sozusagen. Das ist eine kleine Zahl von Menschen, die es so tut. Und die Mehrheit strebt einfach danach, sich überhaupt zu bewegen. Das muss uns klar sein. Die Problematik ist auf jeden Fall, die jetzt nicht aktiv sind, die zu dieser Aktivität zu bringen. Und da besteht, glaube ich, keine Gefahr, dass es da zu irgendeiner Obsession kommt. Also dieses Gefühl, sich toll zu fühlen, wenn man sich eben bewegt hat, wie es Professor Selke gerade gesagt hat, das muss man erzeugen und das ist auf jeden Fall nicht zu viel.
Das heißt also, im Grunde ist erstmal wichtig, Leute überhaupt zur Bewegung zu bringen, aber sie dann zu stoppen, bevor sie sozusagen in einen Kreislauf reinkommen, bei dem man das Gefühl hat, okay, das tut ihnen nicht mehr gut und das machen sie dann auch nicht mehr, weil es ihnen gut tut und weil sie sich wohlfühlen, sondern weil sie das Gefühl haben, wir müssen jetzt mehr leisten.
Die Gefahr besteht ganz selten, dass jemand, der sozusagen vom Couch-Potato hinkommt zu wohlfühlender Aktivität, dass der denn übertreibt. Das ist dann doch meistens so bei 2 bis 3 Mal in der Woche und da ist die Zeit ausreichend genug, um sich zu erholen. Ein negativer Aspekt ist, wenn es so in die andere Richtung geht, dass einfach die Zeiten zwischen dem Training nicht mehr ausreichend sind, damit sich der Körper und Seele sozusagen wieder gut erholen von so einer Anstrengung. Denn dann kommt es auch irgendwann dazu, wie beim Hochleistungssportler möglicherweise, dass man sich einfach übertrainiert. Und das ist dann auch negativ für die Gesundheit.
Stefan Selke, wenn wir nochmal diesen gesellschaftlichen Wandel uns anschauen. Also es gab ja offensichtlich Jahre, in denen man ganz normal Sport getrieben hat, weil man gesagt hat, okay, ich gehe jetzt kegeln, ich gehe Badminton spielen, ich gehe Fußball spielen oder Volleyball spielen, auch in der Halle oder auch Beachvolleyball. Das scheint ja alles offensichtlich noch eine Form von Sport gewesen zu sein, über die wir nicht diskutieren müssen. Aber nochmal die Frage, wann ist sozusagen dieser gesellschaftliche Bruch erzeugt, indem wir plötzlich festgestellt haben, nee, es geht um Körperkult, kann man ja vielleicht schon sagen, Körperkult und vielleicht eben auch um dieses, was Sie ja in Ihrem Buch auch beschrieben, dieses tägliche wieder sich selbst vermessen, sich selbst optimieren. Das ist ja eigentlich mit Sport nicht mehr zu erklären. Das ist ja dann schon eine Sache, die im Kopf abläuft.
Also ich würde zunächst mal gerne aufnehmen, was Herr Techbo gesagt hat. Diese wohlfühlende Aktivität, das ist ja nichts anderes als so ein Gefühl der Selbstwirksamkeit, sozialpsychologisch gesprochen. Und wenn das jetzt sich verwandelt in eine Aktivität, die mit sozialen Vergleichen einhergeht, wo der Maßstab nicht mehr der Einzelne ist, sondern irgendeine Form von Gemeinschaft, von Community, dann verändert sich tatsächlich etwas. Also ich bin früher Marathon gelaufen und es ging einfach nur darum, dass ich es schaffe, dass ich ankomme im Ziel und das war das ganz große Glück. Und wenn ich dann aber anfange, rechts und links zu gucken und meine Daten zu vermessen und zu vergleichen auf Plattformen, dann verändert sich in der Tat etwas, dann wird es kompetitiver und dann spiegelt es eigentlich so ein bisschen, man könnte jetzt fast kapitalismuskritisch sagen, so die Logik der Märkte und so weiter wieder, in denen wir alle irgendwie unterwegs sind. Ich glaube, das ist der Bruch, den Sie angesprochen haben.
Ja, aber wann ist der sozusagen, wann hat der stattgefunden? Wann ist sozusagen dieser Veränderungsprozess in Gang? Oder gab es ihn im Grunde aus Ihrer Sicht schon immer? Nur wir hatten damals nicht die technischen Möglichkeiten, diese Schnellvergleiche anzustellen.
Nein, ich glaube, das ist weniger ein Effekt der Technologien, die jetzt immer preiswerter werden, also die Fitnessarmbänder, die Smartwatches und so weiter, sondern es ist eher ein Effekt der, also ich nenne es gerne die sozial erschöpften Gesellschaften. Die Gesellschaften, die jetzt immer mehr ja auch Verlierer aussondern, die immer mehr auf Leistung getrimmt werden, wo wir nicht mehr nur mit unserer Arbeitsleistung im Mittelpunkt stehen, sondern wo wir, wie ich das gerne bezeichne, als Lebensbewerbung tatsächlich uns anpreisen, mit unserer gesamten Persönlichkeit, mit allen Attributen, eben auch mit Schönheit, mit Fitness, mit Körperlichkeit und so weiter. Und da verändert sich tatsächlich etwas. Und wenn man das messen kann oder die Illusion hat, dieser Vermessbarkeit und dann der Vergleichbarkeit, dann wähnt man sich in einem Vorteil und dann ist das eben ein Vorteil auf diesen kompetitiven Märkten.
Sie sagen, dann wähnt man sich in einem Vorteil. Das heißt, es ist im Grunde eine oberflächliche Denke und oberflächliches Handeln.
Naja, ich glaube, dass das eben eine Komponente nur ist eines Menschen, eines Charakters, einer Persönlichkeit. Mhm. Und dass jemand, der jetzt in seiner Freizeit sehr aktiv ist, was auch immer das bedeutet, in welcher Sportart auch immer, nicht automatisch ein guter Manager ist oder ein guter Vorgesetzter oder was auch immer. Also soziale Kompetenzen und so weiter werden ja nicht abgebildet. Aber es wird reduziert auf diese Symbolik eigentlich.
Können Sie denn aus Ihren Beobachtungen, aus Ihren wissenschaftlichen Beobachtungen sagen, dass zum Beispiel bei Bewerbungsgesprächen der gut durchtrainiert aussehende Bewerber oder die Bewerberin, dass die tatsächlich Vorteile hat? Oder ist das tatsächlich ein Wunschdenken, was sich da breit macht?
Ja, also es gibt schon Studien, die zeigen, dass so subtile Eigenschaften von Körperlichkeit eine Rolle spielen. Zum Beispiel verdienen Männer, die größer sind, pro Zentimeter Körpergröße so und so viel mehr. Da gibt es vergleichende Studien international. Also das sind schon ganz einfache Dinge, die man gar nicht mehr beeinflussen kann, wie zum Beispiel die Körpergröße. Und dann entsteht natürlich auch sehr schnell die Illusion, dass Dinge, die man beeinflussen kann, wie jetzt zum Beispiel Fitness, dass die möglicherweise auch einen Vorteil bieten. Das wird als Kompetenzattribuierung verstanden, also als Signal von Kompetenz. Und das muss es aber in dem Fall nicht immer sein, aber das wird eben so ausgelesen.
Uwe Tegbur, Sie als Sportmediziner, wenn Sie sowas hören und sagen, ja, da sind offensichtlich Leute unterwegs, die sagen, wenn ich meinen Körper entsprechend style, dann habe ich möglicherweise auf dem Arbeitsmarkt größere Chancen. Und stylen heißt ja nicht nur Sport zu machen. Mittlerweile gibt es ja auch Nahrungsergänzungsmittel, die dieses Styling noch vorantreiben. Wird Ihnen da irgendwie Öl?
Wenn Sie die Nahrungsergänzungsmittel ansprechen, dann...
die meinte ich jetzt nicht nur, aber die spielt da rein.
Dann wird einem schon übel, wenn man zu viel davon nimmt, ne? In der Regel braucht man es ja nun nicht. Und was sozusagen Muskelaufbau betrifft, braucht man sie auch nicht. Da reichen ja unsere normalen Nahrungsmittel, die ja mindestens genauso gut sind. Okay, was jetzt so das Körperstyling und die Attribute betrifft, da würde ich jetzt eher in die Richtung gehen, dass man sagt, der jetzt so zielgerichtet über viele Jahre irgendwas entwickelt hinsichtlich körperlicher Belastbarkeit oder Leistungsfähigkeit. Ich finde schon, dass das ein wichtiges Attribut ist, für eine Person sozusagen seine Ziele langfristig und gut zu verfolgen. Das muss jetzt nicht sozusagen Obsession sein, sondern das bedeutet jetzt, du möchtest zum Beispiel den Marathon laufen, ne? Wenn du es noch nie geschafft hast und dann bereitest dich 2 Jahre darauf vor, das ist schon eine große Leistung und auch ein zielgerichtetes Arbeiten, was man sich ja im Beruf auch wünscht.
Also wenn Ihr Chef jetzt hören würde, dass Sie heute trotz des Regens und trotz des Windes gut gelaufen sind, dann könnte es sein, dass er sagt, also das ist einer, der überwindet sich super und den können wir auch befördern jetzt.
Ja, wenn ich das vielleicht 150 Mal gemacht habe im Jahr, dann trifft das zu.
Okay, aber eben das ist trotzdem ein Attribut, bei dem man sagt, das hat eigentlich ein positives Merkmal auf alle Fälle, wenn man sich überwindet, Sport zu treiben, auch in Situationen, wo man möglicherweise so diesen inneren Schweinehund dann eigentlich manchmal auch nicht überwindet.
Ja, aber nochmal, vor allen Dingen auch dieses zielgerichtete, längerfristige. Mhm. Ne? Man verfolgt ein Ziel, ne? Und das vielleicht auch so, dass man es gerade nicht übertreibt, dass man sozusagen gut abwägt. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel diesen Marathonläufer sich vorstellt, ne? Dann machst du ja auch deinen besten Marathon nicht, indem du jeden Tag 30 Kilometer läufst, sondern indem du sozusagen ein ausgewogenes Belasten und Erholen hast.
Mhm. Also ich finde die Argumentation nachvollziehbar, aber ich würde einwenden wollen, dass natürlich man in jede Sportart bestimmte Attribute rein interpretieren kann. Beim Marathon ist es die Kontinuität, die Disziplin. Bei anderen Sportarten sind es vielleicht andere Dinge wie Teamfähigkeit, soziale Kompetenzen, also Teamsportarten und so weiter. Ich glaube, das ist ein bisschen uferlos und dann auch inflationär an dieser Stelle, dass man versucht, von solchen sportlichen Aktivitäten auf berufliche Qualifikationen zu schließen. Und das wäre jetzt mein Argument als Soziologe, was ist denn eben mit denjenigen, die gut sind in ihren Jobs, die Kompetenzen mitbringen, kognitive Art und so weiter, aber keinen Sport treiben können, aus irgendwelchen Gründen auch immer, die wird man dann automatisch diskriminieren.
Wir wollen mit unseren Hörern diskutieren und natürlich gerne auch weiter mit Ihnen, mit Professor Stefan Selke und Professor Uwe Tegbur. Hier nochmal die kostenlose Servicetelefonnummer für Sie zum Mitreden. Das ist die 08000 44 1777, 08000 44 1777. Wir sprechen heute zu Beginn des neuen Jahres vom Traum des perfekten Körpers und fragen, wann wird Fitness zur Obsession? Vielleicht haben Sie eigene Erfahrungen gemacht, vielleicht haben Sie sich auch gerade jetzt in diesem Jahr vorgenommen, auch ganz viel Sport zu treiben. Und sind da schon so ein bisschen in den ersten Tagen an Zweifeln gekommen, wie viel kann ich denn machen, wie viel muss ich denn machen, um anerkannt zu werden oder um eine innere Anerkennung zu bekommen. Schildern Sie uns ruhig Ihre ganz persönlichen Erfahrungen, stellen Sie auch Ihre Fragen. Der Traum vom perfekten Körper, wann wird Fitness zur Obsession? Das haben wir so ein bisschen provokant mal in den Raum gestellt. Und wenn Sie mitdiskutieren wollen, hier ist die kostenlose Servicetelefonnummer in der Redezeit, auch im Jahr 2018, die 08000 44 1777. 08000 44 1777. Thomas Klinker aus Verden ist am Telefon. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Thomas Klinker, mein Name.
Herr Klinker.
Ich grüße die Runde. Ich habe mitbekommen, es ist ein Soziologe dabei, ein Sportler und ein Moderator. Ist das richtig?
Ja, ein Moderator, der selten läuft.
Okay, das kann ja noch werden. Wir haben ja jetzt zwei kompetente Herren und vielleicht kann man gut abwägen. Und deswegen rufe ich auch an. Es geht bei mir und auch bei Freunden heutzutage im Berufsleben. Ich arbeite als Vertriebsmanager auch schon einige Jahre. Im Berufsleben und im Familienleben mittlerweile geht es darum, die Abwägung zu finden. Und aus dem Unisport, wo man also ein, zwei Mal in der Woche zur Uni fährt und dann sich immer noch gut mit Freunden trifft, wird dann mit der Zeit natürlich ein sehr ausgefeiltes System. Wie man weiterhin Sport machen kann. Es wird dann nicht zur Obsession, aber durch den engen Zeitraum, den man hat, wird es doch sehr intensiv. Also man hat dann vielleicht eine halbe Stunde, nachdem man von der Geschäftsreise zurückgekommen ist und sagt, guten Tag Familie, ich nehme die Schuhe und laufe eine halbe Stunde. Und wenn andere das hören, denken die, der ist ja verrückt. Oder es gibt Situationen, wo ich dann auf Geschäftsreisen dann auch mal morgens laufe oder abends zu unmöglichen Zeiten oder jetzt während der Arbeitszeit ist es so, dass ich mittags mal laufe. Das geht jetzt nicht mehr, weil ich einen langen Radweg zur Arbeit habe. Also wechselt es ständig, aber irgendwie ist immer das Paket drumherum. Und ich habe die Diskussion eben verfolgt, auch aus sozialen Gesichtspunkten. Der Freundeskreis formt sich natürlich auch entsprechend. Das heißt, wenn Freunde dabei sind, die mit mir was machen wollen, dann ist das oft eben eine Rennradveranstaltung. Dann ist das oft eine Veranstaltung, die hat mit Sport zu tun. Ja, und das sind komischerweise heutzutage eben ganz viele Veranstaltungen. Es gibt unglaublich viele Lauf-, Rad-, Triathlon-Veranstaltungen, die eben sehr intensiv sind, wo man sich auch vorbereiten muss. Und das ist, glaube ich, damit möchte ich auch abschließen, das ist, glaube ich, auch ein Zug der Zeit, weil wir eben sehr lange im Büro sitzen, weil wir auch unterwegs sind und gerade als Manager ist man auch abends dann beschäftigt. Man sitzt eigentlich die ganze Zeit oder steht oder macht irgendwas, was sehr anstrengend ist. Und dann ist man froh, wenn man mal eine Stunde wirklich nur läuft.
Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie im Grunde Zeit Ihres Lebens irgendwie Sport getrieben haben oder treiben und jetzt eben auch im Rahmen Ihrer Tätigkeit, die offensichtlich wenig Zeit lässt, aber trotzdem die Zeit nutzen, immer wieder auch eine Stunde oder anderthalb oder auch nur eine halbe körperlich sich zu bewegen und das füllt Sie auch aus, das gehört sozusagen für Sie zum täglichen Leben dazu?
Das gehört dazu und ist voll eingeplant. Daher sagt man, andere sagen dann wieder, ja, es wird zur Abhängigkeit.
Ja.
Ist aber nicht so. Das ist eingeplant wie das Frühstück.
Wie geht's Ihnen denn an einem Tag, an dem Sie keinen Sport machen?
Ja, gute Frage. Also sagen wir mal, zwei Tage geht's, dann wird es langsam Zeit wieder.
Hm. Aber das ist in logischer Weise, also würde ich jetzt auch so sagen, als Laie ist keine Obsession, sondern es ist einfach so, wie wir das vorhin auch von einer Hörerin gehört haben, für die gehört das zum täglichen Leben dazu und ist dann völlig normal und ist ja auch gut. Ja, dann hoffen wir, dass Sie heute schon Zeit gehabt haben oder jetzt noch auf die Piste?
Also ich komme gerade vom Schwimmen, weil ich zur Silvester-Weihnachtszeit mit der Familie bei meinen Eltern hier in Norddeutschland bin. Ich wohne in München.
Ach so.
Und bin gerade hier oben und habe mir jetzt übers Internet ein Schwimmbad gesucht, das hier in der Nähe ist. Und es war offen und habe mich da angemeldet und war dann dort. Also irgendwie geht es immer.
Also.
Und deswegen begrüße ich das auch, wenn jemand sagt, dass es ein bisschen Disziplin verlangt. Und es kommt bei manchen Kollegen gut an, bei manchen nicht. Also auch aus sozialer Sicht muss ich dem Sozialwissenschaftler, Sozialexperten recht geben, dass natürlich niemand benachteiligt werden kann, wenn er keinen Sport machen kann. Mhm. Und es gibt genügend, die eben dann auf der Seite auch sagen, was der da macht, ist viel zu viel. Dem fehlt ja die Arbeitszeit. Ja, das höre ich auch immer wieder. Wenn er sowas macht, dann arbeitet er nicht. Also es ist ein ganz schwieriger Pfad, aber das Thema ist ja Obsession.
Ja, ja.
Ja, was ist jetzt dabei Obsession?
Ich glaub, aber Sie würden sich nicht in Obsession sehen, sondern tatsächlich, weil Sie sagen, das entspannt mich und das brauche ich zu meinem täglichen Leben. Und wenn ich das nicht habe, dann fehlt mir was. Aber ich will jetzt nicht irgendwie durch dieses Laufen große Erfolge feiern und meinen Körper stehlen und bei der nächsten Gehaltsverhandlung dadurch dann 10% mehr bekommen.
Nein, das nicht. Also ich möchte körperlich natürlich auf der Höhe sein. Ich möchte nicht zunehmen. Ja? Ich möchte natürlich nicht. Ich möchte natürlich meine Form behalten.
Ja.
Und das ist schwierig, aber das ist Teil des Lebens. Und Ich glaube, das gab's schon immer. Ich glaube nicht, dass sich das verändert hat.
Mhm.
Also schlimmer ist der Wettkampf, den man mit sich führt, wenn man andere im Bodybuilding-Studio sieht oder wenn man tatsächlich die Zahlen vergleicht und sieht, da sind andere schneller und hat selber damit einen Ehrgeiz entwickelt, der fern von normaler Fitness geht.
Okay, Herr Klinker, dann wünschen wir Ihnen jetzt noch schöne Tage im Norden bei uns hier. Vielleicht haben Sie ja morgen auch nochmal die Gelegenheit zu laufen. Das ist wahrscheinlich bei uns im Norden leichter für Sie als in Bayern. Da müssen Sie die Berge rauf und runter. Hier ist ja in der Regel etwas flacher. Ne?
Das stimmt.
Gut.
Finden Sie immer was.
Nicht, dass Sie unterfordert sind. Schönen Abend. Ja, interessante Geschichte. Uwe Tegbohr, das ist jemand, bei dem man sagt, okay, der macht das wirklich aus Spaß und braucht das ein Stück weit, aber von Obsession ist das weit entfernt, oder?
Ja, es klingt eher so, als ob Herr Klinker dadurch seine auch berufliche Belastbarkeit mindestens hält oder verbessert. Also ich fand ganz toll sozusagen an dem Beitrag eben von Herrn Klinker, so von der Frage der Intensität, wie stark muss ich mich denn anstrengen? Ne? Sagt er nämlich, wenn ich mal wenig Zeit habe, dann laufe ich mal schneller, ne? Und wenn ich mal abends oder morgens laufe, dann ist das ein wichtiger Aspekt der Entspannung oder zwischendurch. Und wenn du jetzt sozusagen vormittags arbeitest, mittags etwas laufen gehst, dann ist das für jemanden, der, sag ich mal, sich gut bewegen kann und laufen kann, wie für andere auch ein Mittagsspaziergang. Das heißt, der Kopf wird frei und du bist wieder belastbarer am Nachmittag.
Mhm.
Und es gibt auch klare, sag ich mal, physiologische Entspannungskomponenten bei der Sache. Wenn du jetzt gelaufen bist und gehst dann sozusagen dann wieder in deinen stressigen Job, dann bist du eben viel stressresistenter. Das Adrenalin, das kümmert dich nicht so viel.
Mhm.
Also bist sofort akut belastbarer in den Stunden, nachdem du dieses Läufchen gemacht hast. Wenn es nicht zu anstrengend gewesen ist.
Stefan Selke als Soziologe, wie beurteilen Sie die Geschichte von Thomas Klinker?
Herr Klinker hat ein sehr schönes Beispiel dafür geliefert, wie man Sport machen kann in einer Art rituellen System. Also er hat ja von Balance, von ausgefeilten System und so weiter gesprochen. Das hat einen rituellen Charakter für sein Leben. Das ist praktisch so ein heiliges Postulat, was er über die Jahre versucht aufrechtzuerhalten für sich selbst. Und er folgt auch seiner Intuition. Das ist sicherlich keine Obsession. Da, wo der Wettkampf nicht nur mit sich stattfindet, sondern eben der Ehrgeiz dann auch dahin geht, andere zu überbieten und solche Überbietungsspiralen dann auch auftreten, da wird es dann vielleicht zu einer anderen Qualität.
Diese Überbietungsspiralen, die Sie gerade angesprochen haben, von wem werden die denn geschürt? Wird die auch von der Industrie geschürt oder auch von den Medien? Es gibt ja auch, wenn man am Kiosk steht, immer diese Heftchen, wo drin steht, also das muss man machen, um einen tollen Körper zu haben und das muss man machen und besser. Und dann gibt es eben, wie Sie schon gesagt haben, die Uhren, in denen man seine Werte jederzeit vergleichen kann, möglicherweise auch direkt mit Kolleginnen und Kollegen oder mit Freunden, weil die auch selbe Systeme haben. Ist das eine Industrie, die uns da anspornt oder ist das wirklich ein ureigener Instinkt, der aus uns selbst herauskommt?
Es ist sicherlich beides. Also es gibt einen uralten Instinkt der Ängstlichkeit vor der Fragilität, der Zerbrechlichkeit des eigenen Körpers, der des biologischen Verfalls etwas entgegenzusetzen. Aber es gibt eben auch diese neue Ideologie, so möchte ich es mal sagen, wo diese Technologien perfekt reinpassen, also der Prävention, sich vorzubereiten, etwas vorzubeugen, einem Schaden an sich selbst, an dem eigenen Körper. Und das Ganze wird dann, wenn es im Bereich von Unternehmen stattfindet, wird auch ein Stück weit eine Problemverlagerung sein. Also dort, wo Unternehmen zum Beispiel ihre 1000 Mitarbeiter mit Fitness-Trackern ausstatten und die dann in Wettbewerben antreten, lenkt das möglicherweise davon ab, dass an der Unternehmensstruktur etwas nicht ganz so richtig
das
ist.
Das
gibt es. Es treten ganze Städte gegeneinander an mittlerweile. Also es gibt diesen Wettbewerbscharakter, gerade was diesem sehr simple Beispiel der Fitness, der Schrittzähler angeht, überall. Und das verlagert das Problem auf die Ebene des persönlichen Verhaltens. Also jeder einzelne Mitarbeiter gibt sein Bestes praktisch. Und die Ebene der Verhältnisse, also die Arbeitsverhältnisse in dem Fall, die werden dann ein Stück weit ausgeblendet. Also das sehe ich dann etwas kritisch dann an dieser Stelle.
Wir haben eine Mail bekommen von Karl-Hermann Fahle aus Sieg. Die geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Die Funktion des Sports als Körperertüchtigung verliert immer mehr an Bedeutung. Das ist besonders im kommerziellen Sport der Fall. Früher hieß es nicht siegen, sondern dabei sein ist wichtig. Diese Maxime hat mittlerweile an Bedeutung verloren. Nicht mehr dabei sein, sondern siegen ist wichtig, weil die Bedeutung des Sports mehr und mehr an seinen kommerziellen Erfolgen gemessen wird. Hierin zeigt sich die eigentliche Obsession, die sportliche Betätigung. Da liegt einem krankhaften Konkurrenzdenken, das in der maßlosen Überhöhung seines Stellenwerts seinen Ausdruck findet. Die Meinung von Karl-Hermann Fahle aus Sieg per Mail gekommen und angerufen hat Abusa Amadi. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Amadi aus Hannover.
Ja, ich wollte dazu sagen, Sport gehörte immer schon zur Menschheit dazu. Das ist auch richtig so. Ich kann es selbst bestätigen, dass Sport den Körper so auspowert, dass man klarer denken kann, viel effektiver, produktiver ist. Jetzt kommt das Aber, diese neue Mode, Fitness, dass man, so wie einige das Vorredner gesagt haben, Proteine konsumiert und dadurch innerhalb von Wochen oder ein paar Monaten Arme kriegt wie meine Oberschenkel. Das finde ich, ist ein Zeichen von mangelndem Selbstbewusstsein. Da sieht man tatsächlich, dass viele, weil sie ein Selbstbewusstseinsproblem haben, damit es versuchen zu kompensieren. Ich habe einige Leute kennengelernt aus verschiedenen Schichten, die plötzlich dachten, sie wären, weil sie jetzt etwas haben, sind sie etwas. Das denken die natürlich. Wenn es dann aber auf hart kommt, wenn man tatsächlich Kompetenzen beruflich oder anders oder als Manager oder als Persönlichkeit ist, die irgendwie ein paar Leute unter sich hat, dann fehlt tatsächlich die wahre Kompetenz. Das heißt, vielleicht ist es jetzt so Mode geworden, dass es oberflächlich erstmal so wie eine tolle Uhr toll aussieht, dass jemand fit ist oder sogar mehr als nur fit ist. Aber dieser Trend, finde ich, das ist ein Modetrend, der in die falsche Richtung geht. Jeder in Anführungsstrichen Sportler, normale Sportler, der das sein Leben lang gemacht hat, der hat ein gesundes Selbstbewusstsein. Der ist nicht arrogant, der ist meistens auch bescheiden, weil er weiß, was er drauf hat. Mhm. Aber diese neue Version von 16 Euro Fitness im Monat und dann noch Proteine und gegebenenfalls noch illegale Substanzen, das geht leider in die falsche Richtung. Das sieht man auch im Krankenhaus dann, wenn die als Patienten zu uns kommen.
Was machen Sie für einen Sport, Herr Amadi?
Ich habe ursprünglich Kampfsport gemacht, von Kindheit an. Und jetzt versuche ich mich tatsächlich nur noch fit zu halten, weil ich es brauche, um klar mit dem Geist arbeiten zu können.
Gut, dann hoffen wir, dass Sie weiterhin Gelegenheit haben, sich fit zu halten. Und Hannover gibt es ja schöne Laufstrecken. Und ich denke mal, die können Sie dann ja nutzen. Vielleicht sehen wir uns dann mal.
Ja, okay, cool.
Ja, also das sind ja natürlich positive Beispiele, die wir jetzt hier gerade gehört haben. Ich würde nochmal gerne Uwe Tickboff fragen als Direktor des Instituts für Sportmedizin an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Diese Darstellung nach außen, die dann eben auch mit diesen Proteinpräparaten, die wir vorhin ja schon kurz angesprochen haben, unterstützt werden soll. Kriegen wir die denn irgendwie nochmal zurückgedreht oder ist unsere Welt mittlerweile, gerade auch was die Marketingstrategen da immer wieder auf den Plan rufen, ist die mittlerweile schon so bunt und so vielfältig, dass es schwer wird, auch gerade für Sie als Sportmediziner, nochmal den Sport als Ursprung des eigentlichen Körpers, der eigentlichen körperlichen Fitness in den Mittelpunkt zu stellen, dass wir das gar nicht mehr schaffen?
Also der Anteil derjenigen, die jetzt mit maximalem Krafttraining den Körper auf das Höchstmaß an Muskeln bringen wollen, das ist ja wirklich ein sehr geringer Anteil. Mhm. Und die Personen, die das machen, die wissen sicher auch, dass das nicht das ist, was man zur besten Gesunderhaltung macht. Das unterstreicht ja möglicherweise, wenn man jetzt auch verbotene Substanzen oder zu viel andere Präparate nimmt. Das heißt, da ist einfach auch nicht das möglicherweise das absolute Schönheitsideal das Beste, sondern wer hat sozusagen die größten Muskeln. Nochmal, das ist ein geringer Prozentsatz und den gab es früher auch schon, den gibt es weiter. Früher gab es Kraft-Dreikampf, als es noch keine Fitnessstudios gab. Und das Bodybuilding ist jetzt fortentwickelt. Das ist jetzt nicht so sozusagen, dass das Gros der Menschen betrifft, die in Fitnessstudios gehen.
Okay. Aber diese dauernden neuen Körperideale, die ja auch gerade in den Zeitungen, die wir angesprochen haben, in den Zeitschriften, die wir angesprochen haben, propagiert werden, wenn wir immer wieder versuchen, denen so zu nachzueifern, egal ob das nun mit einer Ergänzung ist, mit einer Nahrungsergänzung ist oder mit dem entsprechenden Sportprogramm, wir schaffen das nicht. Was macht das denn mit uns? Das ist doch auch eine psychische Belastung, die dann da entsteht. Und wenn wir an diesen Bildern scheitern, an diesen möglicherweise ja auch traumhaften Bildern scheitern, ist das nicht für uns auch in der Gesamtentwicklung dann ein negativer Schritt nach hinten?
Das ist mit Sicherheit so. Wobei es so ist, derjenige, der dieses Training macht und auch durchzieht, der wird ja auf jeden Fall erfolgreich sein. Also der Muskel passt sich an und er entwickelt sozusagen sein Schönheitsideal. Das könnte man doch vielleicht sogar vergleichen mit dem, was man so kennt aus der Mode. Ne? Die Menschen suchen. Und deshalb habe ich vorhin vielleicht auch gesagt, dass es vor allen Dingen männliche sind, versuchen sozusagen ihren Traumkörper durch dieses Krafttraining zu erzeugen, wissen aber dabei auch, dass es nicht das ist, was sie für ihre Gesundheit brauchen.
Unser Thema heute in der Redezeit, zu Beginn des neuen Jahres. Wir reden über Sport und fragen, der Traum vom perfekten Körper, wann wird Fitness zur Obsession? Ich glaube, es ist unstrittig, sich fit zu halten ist immer gut. Wenn man das auch in angemessenem Rahmen macht und seinen Körper nicht überfordert, dann ist Fitness sicherlich gut. Wir haben das auch von unseren Hörerinnen und Hörern, die bisher angerufen haben, gehört. Aber wann wird Fitness zur Obsession? Der Traum vom perfekten Körper steht über allem, möglicherweise bei vielen, auch bei uns in der Gesellschaft. Wenn Sie eine Meinung zum Thema haben, wenn Sie selber eigene Erfahrungen gemacht haben, wenn Sie auch jetzt ein Fitnessprogramm vor sich haben, 2018 gesagt haben, da will ich mal richtig durchstarten, dann rufen Sie uns gerne an 08000 44177 08000 44177 ist die kostenlose Servicetelefonnummer in der Redezeit und Sie werden hier nicht gleich weitervermittelt an irgendein Fitnessstudio, sondern unter dieser Nummer wird diskutiert über das Thema Fitness und wir haben ja gerade schon so ein paar Widersprüche aufgezeigt, die sich da möglicherweise an der einen oder anderen Stelle auch auftun und wenn Sie auch Erfahrungen gemacht haben oder Fragen stellen wollen, dann rufen Sie uns gerne über diese Nummer an, 08000 44 1777. Professor Stefan Selke von der Hochschule Furtwangen an der Fakultät für Gesundheit, Sicherheit, Gesellschaft, im Lehrgebiet gesellschaftlicher Wandel tätig, Autor des Buches Life Logging, wie die digitale Selbstvermessung unser Leben verändert. Wir haben es jetzt gerade schon angesprochen, ein bisschen steckt ja manchmal in so einem Sportprogramm auch eine Art Sucht drin. Kann Sport gerade unter diesen Aspekten, die wir angesprochen haben, mit diesen Selbstvermessungen, mit diesen Zahlen, was ja dann auch vielleicht einen gewissen Spaßfaktor noch mit sich bringt, kann das regelrecht zu einer Obsession, zu einer Sucht werden? Ist das vielleicht auch eine Suchtverlagerung von anderen Süchten weg? Und dann sagt man, okay, ich höre mit dem Rauchen auf, mache jetzt Sport und dann bin ich aber gleich in derselben Spirale drin, dass ich mich da nicht mehr frei fühlen kann?
Also zwischen Spaß und Sucht ist natürlich ein sehr breiter Korridor und es gibt Sportarten, die machen möglicherweise süchtig. Ich habe hier ein Bild vor Augen eines Segelfliegerkollegen, der heimlich seine Arztpraxis abgeschlossen hat, zur Hintertür raus ist, um dann Segelfliegen zu gehen. Das ist sicherlich nur durch Suchtcharakter zu erklären. Aber was ich, glaube ich, als Soziologe viel interessanter finde, ist, dass es nicht auf dieser individuellen Ebene den Suchtcharakter hat, sondern dass wir gesamtgesellschaftlich einen Druck empfinden, uns an bestimmte Verhältnisse anzupassen. Ich möchte ein Beispiel bringen, das weit, weit zurückliegt, um zu zeigen, dass dieser Traum von dem neuen Körperideal gar nicht so neu ist, sondern dass das immer wieder gerade in Krisenzeiten auftaucht. Als es die Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre gab, hat der Berliner Soziologe Siegfried Krakauer ein Buch geschrieben über die Klasse der Angestellten. Also Menschen, die in Büros saßen, in Banken saßen und so weiter, die Kundenkontakt hatten, die also auch mit ihren Körperlichkeit in der Öffentlichkeit, wenn man so will, standen. Und er hat beschrieben, dass die damals in die Schönheitssalons gingen in Berlin. Und es gibt ein ganz berühmtes, wunderschönes Zitat in diesem Buch, der schreibt, die Menschen hatten Angst, als Altware aus dem Verkehr gezogen, aus dem Gebrauch gezogen zu werden. Also Angst, als Altware nicht mehr brauchbar zu sein für diese Art von Arbeit, für diese Art von Öffentlichkeit, für diese Art von Gemeinschaft und so weiter. Und das taucht immer wieder neu auf, dieses Motiv. Und es wird gerade erneuert jetzt in dieser Zeit, wo wir serielle Krisenerfahrungen haben immer wieder und wo wir eben wo der Druck steigt auf einzelne Menschen, sich in dem, was sie da gerade machen, immer mehr zu behaupten. Ich glaube, das ist also nichts Neues. Die Form verändert vielleicht sich. Also es gibt jetzt keine Männer mehr, die in Schönheitssalons gehen und Frauen wie in Berlin in den 20er Jahren, sondern vielleicht in die Fitnessstudios oder die sich mit Fitnessarmbändern vermessen und das vergleichen. Also das ist vielleicht ein Gedanke, dass das nicht alles ganz so neu ist, sondern dass das immer wieder neu überformt wird von den Möglichkeiten, die wir haben.
Aber es entsteht aus Angst.
Es entsteht aus Angst, als Altware aus dem Gebrauch gezogen zu werden, nicht mehr mithalten zu können und dann möglicherweise viel zu früh aus der Sicht der Betroffenen dann aussortiert zu werden. Und deswegen haben wir ja nicht nur Sport als eine Möglichkeit der Selbstüberhöhung, sondern wir haben Chemikalien, Pharmazeutika, wir benutzen ja alle möglichen Technologien, um uns selbst zu steigern und zu optimieren. Ja? Also wir schmeißen bestimmte Drogen ein, wir versuchen es psychologisch und wir versuchen es mittels Technologien und Sport ist eben so eine Art Selbsttechnologie, die wir da ansetzen.
Angst als Auslöser für Sport, Uwe Tegbur als Sportmediziner. Das ist ja völlig grotesk, oder?
Ja, ganz im Gegenteil, haben Sie recht. Also wir können ja mit bestimmten Sportarten Angst und Depressionen sehr gut bekämpfen und mittherapieren.
Mhm. Welche sind das?
Ja, das sind vor allen Dingen die ausdauernden Sportarten, die dazu führen, dass wir dem zentralen Nervensystem, also dem Gehirn, mehr Serotonin anbieten, was sozusagen unser Glückshormon darstellt.
Okay, also hat durchaus dieses, diese sportliche Möglichkeit entlastende Funktion dann. Kann auch angstentlastend sein.
Das ist ein ganz klares Ziel dabei sozusagen, dass man das, ja.
Ich meinte das auch nicht als Auslöser für Sport, sondern die Pointe dabei ist, dass es Arten von Sport sind, die soziale Vergleiche ermöglichen. Und das ist jetzt gerade sehr gut möglich mit den neuen digitalen Technologien, die wir haben, wo wir unsere Fitnessdaten, unsere Aktivitätsdaten teilen können, veröffentlichen können, visualisieren können und sehr klar, also in Echtzeit sehen können, wo wir stehen. Und diese Rückkopplung, da ist eine Leerstelle unserer Gesellschaft. Wir haben ein sehr starkes Anerkennungsdefizit in Berufen. Fast jeder klagt darüber, dass er keine Anerkennung bekommt in dem, was er tut oder zu wenig Anerkennung bekommt. Und dann in der Freizeit kann man plötzlich etwas tun, wo man Daten erzeugt und diese Daten teilt mit anderen und plötzlich ist man auf einer Hitliste drauf.
Kommen wir aber von den Daten doch nochmal weg. Sie haben doch aber gerade gesagt, in Krisenzeiten sind die Menschen immer schon sozusagen dabei gewesen, sich körperlich neu zu positionieren und das machen sie eben auch durch Sport, weil sie Angst haben, wenn ich mich jetzt sozusagen als schwächeres Glied dieser Gesellschaft präsentiere und nicht als sportlich durchtrainiertes Glied dieser Gesellschaft definiere, dann bin ich schneller aussortiert. Also kann Sport schon sozusagen praktisch Angst jetzt unterdrücken?
Ist ein Mechanismus, um auf der sicheren Seite zu stehen, okay. So könnte man das sagen.
Okay. Ja. Am Telefon Vera Verwi aus Dissen. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Also ich habe ja Herzklopfen bei dem Verlauf der jetzigen Diskussion. Also ich hatte mir andere Punkte aufgeschrieben oder gemerkt, aber jetzt möchte ich doch sagen, erinnern an eine Rede des Papstes, der sagte, vergesst nicht jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Also macht euch jedenfalls nicht zu Ware oder macht euch nicht zu Objekten, denn wenn ihr dann nicht mehr leistungsfähig seid, werdet ihr genauso wie Ware oder Objekte weggeschmissen. Also vergesst nicht die Nicht-Transparenz, sagen Sie mir mal, die Verbindung zum großen Ganzen, dass ihr wertgeschätzt werdet, auch wenn ihr körperlich nicht mehr stark seid. Mhm. Was ich aber sagen wollte, ist, als jemand, der wirklich am 9. Mai 1945 geboren ist, hier in diesem Dorf, von wo ich jetzt wegen Weihnachten und so anrufe, was ich sagen wollte, also bei Körperkult, da fällt mir wirklich Drittes Reich ein oder Großmächte, die starke Soldaten haben wollen und so. Also ich weiß nicht, wieso fällt das eigentlich keinem auf, die Zunahme dieser Verherrlichung eines oder der Wichtigkeit eines guten Körpers. Das ist doch entsetzlich.
Es ist historisch negativ belegt.
Ja.
Mindestens.
Also ich persönlich dann, wie ich persönlich dazu stehe, also ich bin eigentlich immer sportlich gewesen. Ich finde es toll, gut Skifahren zu können. Ich finde es auch toll, durchhaltend laufen zu können. Also ich habe einen Mann, der also Langstreckenläufer war, aber der eben auch sagte, also wenn es anfängt weh zu tun, entscheidet sich, ob man ein guter Läufer ist oder nicht, der dann eben weiterlaufen musste. Und ich sagte als Medizinerin, nein, es ist gut, das Signal des Körpers zu hören, hören und dann aufzuhören. Also ich habe mir als Studentin, ich weiß noch, in Düsseldorf, da gab es Jogging in Deutschland eigentlich überhaupt noch nicht, da habe ich mir einen grünen Anzug gekauft, so ein Jogging, also so ein Trainingsanzug, weil ich durch den Wald, weil ich es toll fand, das Waldleben irgendwie zu erkunden und dann eben halt laufend das zu machen, weil ich das irgendwie, ich weiß es nicht, ich fand es irgendwie passender, als jetzt mit dem Auto zu fahren durch irgendeinen Waldweg oder so. Mhm. Also ich meine einfach nur, man kann Sport treiben, wenn es ein Mittel zum Zweck ist, nämlich irgendwie tiefere Erfahrungen oder schönere Erfahrungen zu machen, einer Landschaft zum Beispiel.
Also im Grunde zum Entspannungszweck, aber eben Sie lehnen diesen Körperkult, der dahinter steckt und den wir ja heute in unserer Sendung durchaus...
Den lehne ich wirklich ab.
Ja, okay. Verstanden. Ja. Haben Sie sich damit Ihr Mann wieder vertragen, obwohl der anderer Meinung war, damals beim Laufen?
Wir sind jetzt alle ein bisschen älter geworden, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ich bin jetzt 72, ja.
Oh ja.
Er ist ein bisschen jünger, aber gut.
Und Sie machen immer noch Fitness?
Nein, ich habe Fitness noch nie gemacht. Also
ich meine jetzt Laufen oder so, das haben Sie doch gesagt.
Ich finde Schwimmen toll.
Ah ja, schön.
Aber mein Vater war ein ziemlich bekannter Sportarzt und also ich... Irgendwie fand ich es auch verrückt. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel die Beste in Kugelstoßen war in einem Mädchengymnasium, in dem wir nur noch so ganz wenige in den oberen Klassen waren. Und dass er mir dann so eine Kugel kaufte und meinte, also wenn du jeden Tag trainierst, kannst du deutscher Meister werden. Ich habe gedacht, also armer Irrer.
Und haben Sie denn dann noch weiter tatsächlich Kugelstoßen gemacht oder war dann irgendwann Schluss?
Nein, ich fand das also absolut blöd, aber... Aber ich wollte nur damit sagen, ich habe das natürlich auch mitgekriegt. Also mein Vater hat allerdings andererseits auch wieder Leistungssport abgelehnt, weil er eben die vielen Gelenke behandeln musste.
Okay, dann wünschen wir Ihnen jetzt auch ohne Kugelstoßen einen schönen Abend sowieso und soweit möglich eben demnächst wieder schönes Schwimmen.
Dankeschön.
Tschüss. Mario Segert aus Mecklenburg-Vorpommern am Telefon. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend, Deckmund, und einen schönen guten Abend in die Runde. Also ich habe das ja gerade so mal mitgehört und auch die Vorrednerin, ja, man kann sich im Wald oder sonst wo bewegen, um die Landschaften zu sehen. Ich habe in meiner anderen beruflichen Karriere hatte ich etwas Zeit, da konnte ich Fußball spielen, natürlich als Hobby. Und das hat sich ziemlich schnell geerdet. Je älter ich wurde, desto jünger wurden die Konkurrenten und desto härter wurde es auch umkämpft. Das heißt, ich musste mit Verletzungen rechnen und wollte das meinem Arbeitgeber nicht zumuten, habe deswegen meine Fußballschuhe an den Nagel gehängt.
Aha.
So, und wir hatten vorhin irgendwas das Thema, da war auch der Vorredner von der Dame gerade eben, der gesagt hat, naja, gut, wenn die Leute sich stylen müssen, indem sie Fitness betreiben, gut, dann ist das eine Sache. Dann aber darauf zu gucken, dass sie vielleicht bevorzugt werden bei der Bewerberauswahl.
Ja, ja.
Dann ist das natürlich auch ein Geschmäckle, wie der Vorredner das gesagt hatte. Ne? Wer sich viel trainiert, muss nicht unbedingt ganz hell im Kopf sein. Und deswegen ist da eine Maßnahme in Kanada ja vor ein paar Jahren angelaufen, die ja nun darauf bestehen, dass die Bewerbungseingänge, die schriftlichen, zumindest bei den Firmen, ja ohne Bilder und ohne Fotos gemacht werden, damit sich der Personalmanager dort erstmal ein Bild einfach nur von der, ja, ich sag mal, von der Ausbildung erstmal überzeugen kann. Der Rest kommt natürlich dann hinterher. Und dann beim Vorstellungsgespräch wird man dann sehen, wer vor mir sitzt. Und die eine Sache wurde gerade noch angesprochen, die ich noch dazu sagen möchte. Man hat vielleicht ein paar bessere Chancen, wenn man attraktiver rüberkommt. Aber wenn man in der alten Schlinge, man hat die Arbeit verloren und man bewirbt sich und kommt dann in Hartz IV, dann kann sich wahrscheinlich wohl keiner ein Fitnessstudio leisten.
Mhm.
Und dann sinkt die Motivation, eben rauszugehen und nur vom Laufen wird man auch nicht gerade hübscher. Da helfen doch eher Maßnahmen wie die geistigen Fitnessprogramme. Das heißt
ja.
Also, ja, eben Ausbildung, Fortbildung und so weiter und so fort. Ne? Und, ja,
also Sport bestenfalls als Ergänzung dann.
Naja, ich meine, man sollte schon was tun. Ich habe es leider im Moment beruflich nicht in der Hand. Ich bin Berufskraftfahrer, ich gehe sonntagsabends aus der Tür, komme freitagsabends nach Hause. Ich habe zwar einen Garten und da kann man im Garten ein bisschen was machen. Gartenarbeit soll ja auch entspannend und förderlich wirken. Und das hoffe ich zumindest, weil ich möchte noch ein paar Jahre leben. Also andere Möglichkeiten sind mir leider, in die Hände gebunden.
Herr Sickert, dann wünschen wir Ihnen für das Jahr 2018 und natürlich folgende auch immer weiter gute Fahrt und dass Sie Gelegenheit haben, Ihren Garten zu genießen, vielleicht dann doch an der einen oder anderen Stelle nochmal unterwegs sind, vielleicht mal eine halbe Stunde laufen oder wie auch immer.
Mal sehen, wie es aussieht, wenn ich im LKW rumlaufe, ob sie mich nicht mitnehmen und sagen, guck mal, das stimmt.
Nee, das müssen Sie ja nicht gleich machen. Alles Gute Ihnen aber auf alle Fälle.
Ihnen alles Gute. Ne?
Danke, Abend, tschüss. Michael Hofbeck aus Lübeck, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Hofbeck.
Ich hätte mal eine Frage in die Runde. Ich habe sehr aufmerksam Ihre Sendung verfolgt und meine Frage geht in die andere Richtung, also jetzt nicht dieses Übershaping und diese Bodyvermessung. Welchen Tipps würden die Profis mir geben, jemanden, der adipositös ist, seit 30, 35 Jahren so gut wie gar keinen Sport gemacht hat, der verschiedene Anläufe gemacht hat, sich aber nach 10 Minuten auf dem Fahrrad, auf dem Laufband, auf der Rudermaschine, sonst irgendwie fürchterlich anfängt zu langweilen? Wie kriegt der die Kurve?
Ja, da haben wir einen Sportmediziner hier, Uwe Tegbohr.
Ja, Punkt 1 ist, wir müssen wissen, wo sind Ihre Belastbarkeiten, Leistungsgrenzen und vielleicht gesundheitlichen Probleme. Und der erste Einstieg in diese Richtung sollte dann vor allen Dingen mit anderen Menschen sein. Da muss man jetzt nicht ins Fitnessstudio gehen und für sich allein 10 Minuten aufs Ruderergometer gehen, sondern wenn man sich überlegt hat, welche Bewegung oder welche Sportart man machen will, man machen möchte, dann ist auch sicher ein Verein oder eine Gruppe ein guter Anlaufpunkt. Wenn es um Gesundheit und Abnehmen und Fitness geht, es geht ja nicht nur immer allein um Sport. Also die Aktivität, die Sie in Ihrem Alltag haben, wie Sie sich zum Beispiel zur Arbeit bewegen oder wie Sie tägliche Dinge verrichten, Einkäufe und so weiter, das ist gerade, wenn man jetzt anfängt mit Übergewicht sich zu bewegen, immer ein super Einstieg. Man will ja auch seine Gelenke jetzt nicht überfordern. Aber nochmal, ein erster Schritt ist wirklich, machen Sie das mit Unterstützung, nicht alleine. Und dafür bieten eigentlich Vereine eine ganz tolle Möglichkeit. Und gerade in Vereinen gibt es auch immer mehr Angebote, die überhaupt gar nicht leistungsorientiert sind, sondern nur bewegungsorientiert sind.
Und eine gewisse Geselligkeit auch mit sich bringen. Ne?
Na klar.
Herr Hofbeck, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass Sie vielleicht gar nicht alleine anfangen, sich in ein Fitnessprogramm zu bewegen, sondern das möglicherweise in einer Gruppe oder mit ein paar Kumpels machen?
Ja, das ist ein super Hinweis. Die Problematik ist die folgende: Wenn Sie natürlich beruflich sehr angespannt sind, dann haben Sie nicht die Möglichkeit, jeden Donnerstag 17.30 Uhr irgendwie zum Sport zu laufen. Das ist die ganze Problematik. Das heißt also, im heutigen beruflichen Umfeld bleibt Ihnen oftmals nur die Möglichkeit, das wirklich dann auch alleine zu machen. Und wenn Sie es dann tun, dann wird es halt, also das berühmte Serotonin, also ich warte drauf. Ja?
Das kommt auch leider nicht nach 5 Minuten.
Also war ein interessanter Ansatz, den Sie gerade noch genannt haben. Stefan Selke als Soziologe kann da vielleicht was zu sagen. Sind unsere heutigen Arbeitsprozesse eigentlich gar nicht mehr angehalten dazu, dass man gemeinsam Sport macht und sind deswegen möglicherweise auch die Vereinsstrukturen, ich will nicht sagen überholt, aber in einem kritischen Zustand?
Das sind große Fragen. Also das Serotonin, das kommt tatsächlich nicht einfach mal so schnell. Ich würde nur noch mal gern bei dem Papst anknüpfen und dem Papst recht geben wollen, was ich nie gedacht hätte. Weil es ist nicht so, wie Frau Verwi das gesagt hat, dass das niemanden auffällt, dass dieser Körperkult, von dem wir ja sprechen, von dem man auch mal fragen muss, was ist eigentlich der Kult an diesem Körperkult, dass der darin endet, dass wir uns praktisch wie eine Maschine behandeln, dass wir uns so maschinenförmig bearbeiten, dass wir uns warten wie Maschinen und dass wir auch an Idealen uns ausrichten. Und die Frage ist ja, wo kommen diese Ideale her? Und mein Tipp in Anführungsstrichen an Herrn Hofbeck wäre vielleicht, ein Stück weit an einem Punkt gelassener zu sein, sich nicht an den Idealen auszurichten von anderen und dann in diese Falle zu laufen der Gleichförmigkeit, alle müssen gleich aussehen und diese Uniformität dann einfach auch von Körpern, die behandelt werden wie Maschinen oder wie eine Kapitalsorte letztendlich, weil das letzte Stück ist von Gesellschaft, das wirklich behandelbar ist, sondern zu sagen, ich bin so, wie ich bin, auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein. Also das ist jetzt vielleicht ein genau gegenteiliger Tipp, wobei ich jetzt entgegen aller meiner sonstigen Aussagen hier auch sagen würde, an der Stelle, vielleicht helfen da auch Technologien. Also wenn man nicht face-to-face von Angesicht zu Angesicht mit anderen Donnerstag 17.30 Uhr trainieren kann, dann helfen vielleicht virtuelle Gemeinschaften auch in dem Fall, ja, die man mit Technologien dann eben auch zusammenstellen kann.
Trotzdem nochmal die Frage, unsere jetzigen Arbeitsprozesse, die ablaufen und die ständige Verfügbarkeit, sind die überhaupt noch angehalten, sozusagen Vereinsleben zu, ja, erlebbar zu machen, oder wird das immer schwieriger? Mit der Bitte um eine kurze Antwort, wir haben noch einen Hörer, den wollen wir noch hören.
Ja, also ich glaube, das wird in der Tat schwieriger. Die Flexibilisierung, die gibt es tatsächlich nicht so, wie sie rhetorisch betont wird. Und das ist für die Menschen dann schwierig. Ja.
Edo Gruber aus Lübeck, guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich wollte ganz kurz noch einen ganz anderen Aspekt bringen. Ich bin selbst eigentlich so Sportler, Berufsreiter und bin mittlerweile 64 Jahre alt und fit wie Nachbars Lumpi. Was ich immer wieder beobachte, weil wir ja Volleyball regelmäßig spielen, auch am Strand, an der Ostsee und so weiter, dass heutzutage kaum noch jemand mit den Kindern, mit den Jugendlichen was macht. Dass einfach die Menschen verlernt haben, sich beim Bewegen wohlzufühlen. Ich bin, wie gesagt, im Osten groß geworden, da gab es früher noch überall in den Wohngegenden halt eben Raufplätze, Ballplätze. Da hat man einfach gespielt, da kamen die Eltern dazu, haben mal mitgemacht, ein bisschen mitgespielt, sogar richtig über eine Stunde und so weiter. Und irgendwie so einfach emotional, aus der Emotion heraus irgendwas gemacht. Und heute sitzen sie alle da. Und wenn man Volleyball spielt, dann traut sich der Durchschnittsbürger gar nicht mal mitzumachen. Oftmals ist es so, dass uns ein, zwei Leute fehlen, dann rufe ich mal ganz laut am Strand, Volleyball, komm mit und so. Da meldet sich keine, weil einfach diese Natürlichkeit nicht mehr da ist. Dass man einfach so aus dem Herzen heraus sich bewegt, Sport treibt. Heute läuft alles über dem Kopf, das muss alles perfekt sitzen, der Anzug muss da sein, die tollsten Schuhe und so weiter. Da macht man gar nicht mehr rausgehen, weil das Anziehen schon viel zu lange dauert. Nur so eine Idee.
Ja, Uwe Tegbohr, ich glaube, Sie sind ja auch bei Programmen aktiv, wo gerade Jugendliche wieder an Sport auch rangeführt werden sollen. Hat das einen spielerischen Charakter oder hat das auch wieder gleich einen Charakter, der einen gesundheitlichen Hintergrund hat?
Es geht bei den Kindern im Wesentlichen um Bewegung. Also der Schulalltag, der im Wesentlichen ja ein Ganztagsalltag ist, ist ja sehr problematisch für den Vereinssport, weil du da keine Zeiten mehr hast, noch in den Sportverein zu gehen. Und das führt neben den Smartphones natürlich dazu und den anderen Medienzeiten, dass sich die Kinder gar nicht mehr bewegen. Also diese Stundenaktivität, die man sich vorstellt, nur noch von 30-20% der Kinder erreicht wird. Und das kann man schon in den Schulen massiv verändern. Und das geht ja nur über Spaß, das geht ja niemals über Leistung.
Aber ist es richtig, was Herr Gruber gerade beschrieben hat, dass dieser natürliche Bewegungsdrang, den Kinder, den Jugendlichen früher, zumindest nach seiner Einschätzung hatten, dass der heute nicht mehr so da ist, weil Sie sagen ja selber eben Smartphones und ähnliches, das vielleicht gar nicht mehr so in den Mittelpunkt bringen lässt?
Na, wenn Sie im Mittel, sag mal, 4 Stunden Medienzeiten haben am Tag, in denen sich die Kinder früher spontan bewegt haben und sich draußen aktiv bewegt haben, dann ist das klare Zeichen dafür, wo die Reise hingeht. Und den Spaß zu vermitteln, da bietet die Schule einfach einen ganz wichtigen Ansatz.
Also wir müssen im Grunde auch 2018 und folgende Jahre darauf achten, dass wir den goldenen Mittelweg zwischen guter und sinnvoller Bewegung und der Lust an der Bewegung, dass wir den schüren und gleichzeitig aber eben die Obsessionen ausschalten, um da sozusagen Überforderungen vorzubeugen. Können wir sagen, dass das eine Aufgabe ist für 2018, Herr Tegbohr?
Ich finde auf jeden Fall, also die Aktivität muss Spaß machen, sonst machst du ja also nicht dauerhaft, sonst ist es nicht nachhaltig. Und die Obsession, die es ja tatsächlich bei ganz wenigen, aber einigen doch gibt, das ist weder gesundheitsförderlich noch führt dazu, dass man sich dann am Ende besser fühlt. Das brauchen wir nicht.
Stefan Selke, haben Sie die Hoffnung, dass wir das hinkriegen oder sind die Mächte von außen, wir haben es vorhin angesprochen, der Druck der Gesellschaft, der Marketings, der Marketingaktionen, die auf uns einprasseln, der Zeitschriften, ist der so groß, dass wir uns dem nicht mehr entziehen können?
Ich glaube schon, dass wir in diese Richtung jetzt wieder gehen, weil einiges tatsächlich über den Zenit hinaus ist. Stichwort Leistungssport, Doping. Und auf der anderen Seite haben wir sowas wie Achtsamkeitskulturen in unserer Gesellschaft. Und da steigt dann tatsächlich auch wieder dieses rituell mit sich selbst beschäftigen im angemessenen Maßstab.
Unser Thema heute in der Redezeit: Der Traum vom perfekten Körper. Wann wird Fitness zur Obsession? Diskutiert haben wir mit Ihnen. Vielen Dank für Ihre Anrufe, für Ihre Anregungen. Und mit Professor Dr. Stefan Selke von der Hochschule Furtwangen an der Fakultät für Gesundheit, Sicherheit, Gesellschaft, zuständig für das Lehrgebiet Gesellschaftlicher Wandel und gleichzeitig Autor des Buches Live-Logging, wie die digitale Selbstvermessung unser Leben verändert. Und diskutiert haben wir auch mit Professor Uwe Tegbur. Er ist Direktor des Instituts für Sportmedizin an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Die Redaktion der Sendung hatte heute Petra Lehnert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.